Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin auch heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Endlich bist du wieder da.
Ich bin sehr glücklich, muss die ganze Zeit lachen. Ich weiß aber gar nicht warum, weil ich mich so gefreut habe. Und Leute, ja, wir waren jetzt, also du warst schon da, aber ja. Der Talk war davor mal 2 Wochen, glaube ich, nicht da. Wir hatten wenig Zeit. Entschuldigung, ich war noch im Urlaub. Also ganz schlimm.
Ich hab's ja auch in einem Solo-Talk ganz kurz angekündigt. Viel hing auch mit der Steuerprüfung zusammen. Den Wochen davor.
Die Steuerprüfung.
Die ja durch ist.
Gott sei Dank.
Dieser finale Bescheid ist noch nicht da, aber die Steuerprüfung hat gesagt, ist okay.
Was ist aber dieser Lockerroom-Talk eigentlich? Das habe ich ganz vergessen.
Ja, LO steht für Lochner, das bist du. KR steht für Krieger, das bin ich. Und gemeinsam sind wir der Lockerroom, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide mit Freunden bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins Internet hinaus posaunen.
Da fällt mir gerade was ein, das habe ich vor kurzem gesehen, Ricarda Lang, glaube ich, war es. Es war jetzt ein großer Shitstorm und da sprechen wir heute auch drüber, aber auf einer Metaebene, kann man ja schon mal verraten, oder?
Ja.
Das Thema Klarnamenpflicht. Ich glaube, Ricarda Lang war es, die gesagt hat, wenn du einen Witz hörst in der Umkleide, dann in frauenfeindlichen und du lässt das unkommentiert, dann bist du auch schon Teil des Problems.
Ja.
Siehst du mal, das die Umkleide...
Das Bückbürgertum.
Ja, genau. Also ich denke mir mal, wenn ich da so einen schönen Witz höre, dann das ist ja noch die Freude des kleinen Mannes.
Ich glaube auch. Wir müssen Umkleiden und Stammtische wirklich schützen.
Ja, wirklich.
Ja, yeah, es ist so.
Ich habe vor kurzem auch so einen kleinen Shitstorm ausgelöst, da können wir auch gleich noch drüber sprechen.
Ja?
Ja, doch, das ging schon viral auf Twitter und auf LinkedIn. Es ging jetzt um das Thema 90.000 Steuern, dass die Spitzenverdiener stärker belastet werden sollen.
Ab 90.000 Euro Jahres.
90.000, genau. Obwohl ja der Spitzensteuersatz eigentlich ja schon ab 69.000 Grenzsteuersatz ist klar, du zahlst dann erst ab da, gilt dann der Grenzsteuersatz. Du zahlst mit diesem Einkommen keine 42%, das stimmt natürlich, das ist auch immer wichtig, weil das viele immer verwechseln. Um es kurz zu machen, es ging darum, genau, ab 90.000 und ich finde diesen Ausdruck Spitzenverdiener sowas von absurd, denn natürlich verdient man damit gut, dann kommen Leute, ah, da verdienst du aber viel, viel mehr als der Median und der Durchschnitt, ja, trotzdem die Spitze. Das ist für mich ganz was anderes und dann habe ich das mal durchgerechnet, da können wir gleich mal detailliert drüber sprechen, weil da interessiert mich auch deine Meinung. Und dann habe ich halt so vorgerechnet in München, was man da so für Kosten hat, wenn man ein normales oder ein gutes Leben, aber kein verrücktes Leben führt. Und da war der Teufel los. Und dann kam ein Kommentar, das fand ich sehr, sehr, da musste ich sehr, sehr lachen. Der Unterschied zwischen einem Bürgergeldempfänger und zwischen einem Mittelschichtsarbeitnehmer besteht darin, einen Mittelklassewagen zu haben, mit dem man zur Arbeit fährt und einmal im Monat Schnitzel essen. Und sich dann noch über einen dummen Witz in der Umkleide freuen.
Genau,
das ist eigentlich
noch
so die Freude des kleinen, des Mittelstands.
Ja, boah.
Überspitzt, aber...
Irgendwie stimmt's auch.
Ja, wir können ja kurz drüber sprechen. Also ich hatte da angesetzt, ich hatte da so Beispielkosten gemacht.
Genau.
Und hatte dann sowas Unverschämtes wie 50 Euro fürs Fitnessstudio zum Beispiel.
Ist dann, günstig.
Dann habe ich gelernt auf LinkedIn, das ist jetzt kein Witz, das sei Luxus.
Nein.
Also 50 Euro ist ein...
Also 50 Euro für Sport, für körperliche Ertüchtigung,
ja,
hast du gerechnet.
Pro Monat.
Das ist sehr wenig.
Also in München ist 50 Euro ein billiges Fitnessstudio.
Ja.
Und jetzt könnten wir ja auch noch rechnen... Man spielt jetzt einmal im Monat Tennis. Man ist so dreist und spielt einmal im Monat Tennis. Das ist ja auch Luxus.
Also,
wir sprechen jetzt nicht von Golf oder Cricket.
Also so Portale wie Wellpass sind natürlich super beliebt. Nutzen wir auch hier in der Firma, also bieten wir an für unsere Mitarbeitenden. Eine Wellpass, und das ist dann stark vergünstigt, da hat man ja Zugriff auf ganz viele Fitnessstudios, kostet schon mal 60 Euro. So, das haben aber auch nicht alles mit dabei. Normale Fitnessstudio-Mitgliedschaft in einem durchschnittlichen Fitnessstudio in München bist du bei 60 Euro.
Ja, und die teuren, die guten, da bist du schon
Euro.
Mehr 100, 100
mehr.
150 eher.
Ja.
Ja.
Also,
mein Vater zahlt 90, habe ich rausgefunden.
Ja, das Fitness First, wo ich war, jetzt habe ich auch Wellpass, ist auch 90 Euro im Monat gewesen. Und dann ist nichts anderes mit dabei, ne? Also also nicht mal irgendwie Tennistraining, Squashplatz für eine Stunde, gar nichts. Das ist
eigentlich 50 Euro, habe ich gerechnet, für Sport im Monat. 50 Euro und dann hast du, oh, das ist aber ein luxuriöses Leben. Und ich habe 500 Euro gerechnet für Lebensmittel und Pflege, also halt für, ich sage jetzt mal, für alles, was halt alltäglicher Bedarf ist, also Essen.
Mit Essen gehen?
Nee, nicht mit Essen gehen. Ich habe dann Freizeit, glaube ich, nochmal, auch nochmal 500, also das wäre dann Essen gehen und so. Das ist jetzt natürlich ein gutes Budget, aber wenn man jetzt mal rechnet, du gehst jetzt dreimal mit Partnerin essen in München. Ja gut, das kommt dann immer drauf an, wo geht man hin. Aber selbst wenn ich Schnitzel essen gehe, 2 Schnitzel kosten 60 Euro.
Ja.
Getränke, also 3-mal Schnitzel essen sind
Wiener
auch
dran. Schnitzel,
Wiener Schnitzel, ja.
Wiener Schnitzel.
Dann bin ich mit Trinkgeld auch schon bei 300 Euro. Also 500 Euro für Freizeit und dann gehe ich ja vielleicht auch mal mit Freunden in eine Bar. Oder ja. Also ich weiß. Und bleiben wir bei den Lebensmitteln. Ich kaufe mir jetzt einmal am Tag, also ich rechne jetzt mal nicht mal die ganzen Basics. Ich kaufe mir nur einmal am Tag Blaubeeren und ein Hähnchenschnitzel. Oder wie sagt man, so ein gutes Stück Hähnchen halt für ein Mittagessen. Ja. Da bin ich schon bei 10 Euro.
Ja.
Dann bin ich schon bei 300 Euro. Nur wenn ich mir einmal pro Tag Blaubeeren kaufe, die kosten 3-4 Euro. Ja. Und dann habe ich aber sonst noch nicht viel. Also ich frage mich so, natürlich kann man sich für 100 Euro im Monat ernähren. Aber wenn ich 90.000 verdiene, dann will ich vielleicht nicht nur Toastbrot und Nudeln essen, sondern will mich vielleicht ein bisschen gesund ernähren. Und wenn ich mich nur ein bisschen gesund ernähre, dann sind doch 500 Euro im Monat, das ist doch normal. Das ist doch jetzt nichts, das ist doch kein Luxusbudget.
Ich finde 500 Euro sogar
ja, das ist
knapp
schon,
bemessen.
Wenn ich mich wirklich jeden Tag halbwegs vernünftig ernähre, gesund, ja. mit Gemüse, Ballaststoffen, abwechslungsreich, ein bisschen Fleisch, was jetzt nicht das Billigste ist.
Um dich zu kritisieren, ich hätte vielleicht Essen gehen und Essen, also Lebensmittel zusammengenommen und dafür die Freizeit mit dem Fitnessstudio zusammengerechnet.
Ja, das ist ein guter Punkt.
So, das, weil du hast dann ja quasi, sagen wir mal, von den 500 Euro Freizeit und Essen nehmen wir nochmal 300 Euro für Restaurant. Mit Lebensmitteln bist du bei 800 Euro für komplett Essen im Monat. Für Münchner Verhältnisse, das ist absolut realistisch, weil du gehst ja dann mittags in der Firma dann vielleicht auch mal auswärts essen, Dean und David, sonst was halt irgendwie.
Ja, ja, klar.
Da bist du ja mittlerweile immer bei 15 bis 20 Euro.
Ja, klar.
Das machst du dreimal die Woche, dann mal 2-3 Mal essen gehen, dann 1-2 Mal in eine Bar. Ja, ja. Also 800 Euro ist für mich absolut realistisch.
Ich finde auch. Und dann bist du halt, wenn du in München 4.000-5.000 netto hast und jetzt eine Wohnung. Gut, dann kommen Leute und sagen, ah, ich wohne ja günstiger. Ja, wenn du eine Wohnung seit 20 oder 30 Jahren hast, aber wenn du jetzt neu mieten musst, dann sind halt 2.000 Euro in München ein Witz. Also da kriege ich noch eine Wohnung, ja, auch eine ordentliche, aber nicht für 1.000 Euro.
Du hast, das, ich finde, was du gesagt hast, richtig gut mit dem, wenn ich 90.000 Euro verdiene, dann möchte ich ja auch ein bisschen was davon haben. Also auch mein Leben dann ein bisschen anpassen. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Weil bei diesen Rechnungen, wenn ich mir dann so kritische Kommentare anhöre, die haben einen Denkfehler. Oder die gehen davon aus, dass jemand, der dann vielleicht auch 100 oder 120.000 Euro verdient, genauso leben muss wie jemand, der 40.000 Euro verdient.
Ja, oder halt jemand, der dann, so wie man halt als Student so, oder als 20-Jähriger gelebt hat.
Und ich finde es absolut legitim, dass wenn man mehr verdient, auch seinen Lebensstandard anheben möchte. Es geht da jetzt nicht ums Verprassen bei
diesen Summen. Nein, da geht es einfach mal um gesunde Ernährung. Nicht, da geht es nicht um Kaviar und Champagner, sondern um eine gesunde Ernährung, die
und
auch sinnvoll ist.
Und Teilhabe auch an der Gesellschaft. Essen gehen
total,
und sonst was. Und wenn jemand jetzt knapp 100.000 Euro im Jahr verdient, Alter, ist doch voll legitim, dass er dann vielleicht nicht mehr in der letzten Drecksbude essen möchte, jetzt, also, sondern halt vielleicht mal ein bisschen gehobener. Wir reden ja noch weit, wir sind da weit weg von irgendwie Sterneküche oder sonst was.
Und er will auch nicht in der 40 Quadratmeter Bude sitzen, wo nicht mal eine vernünftige Küche drin ist.
Und wenn das die Quintessenz ist, wenn wir das wollen, dann ist es ja noch völlig, also dann ist ja noch, das zeigt ja, wie krank das ist, dass Menschen, die 100.000 Euro verdienen, was eigentlich viel Geld sein sollte, leben sollen, wie halt zu ihrer Studentenzeit. So, das macht keinen Sinn. Und das wird häufig vergessen, dass Menschen auch einfach ihren Lebensstandard steigern wollen, was nichts Schlechtes ist.
Nein, das ist ja der Antrieb von allem. Sonst macht ja morgen keiner mehr was. Sonst kann man morgen alle zu Hause bleiben, weil dann fährt kein Bus mehr, dann gibt es kein Restaurant mehr, dann gibt es gar nichts mehr. Aber mir hat das wirklich Angst gemacht, weil man sieht, es gibt zwei Arten von Menschen. Der eine Mensch will, dass es allen besser geht und der andere will, dass es eigentlich maximal einem allen so gut geht wie einem selbst.
Ja.
Und jedem, denen es besser geht, egal wo man steht, ja, dir geht's ja viel zu gut.
Ja.
Also das mir geht's ja schon gut und dir geht's noch besser. Das heißt, das ist ja eigentlich schon zu viel.
Das ist der Punkt.
Und das ist wirklich krank. Und da merkt man dann auch, was da für Sachen rein interpretiert worden sind. Hier, du hast deine, also das waren ja auch nicht meine Ausgaben, das war einfach mal ein Beispiel. Also, du hast die Ausgaben nicht im Griff. Wer so viel Geld ausgibt, mit dem muss man ja kein Mitleid haben. Steuern kann man aber schon zahlen. Ja, also meine Argumentation war ja nur, ich habe nicht mal gesagt, weniger Steuern, ich habe nur gesagt, nicht mehr Steuern. Muss ich mal vorstellen, ich habe nur gesagt, nicht mehr Steuern. Und dann kommt, ja, du willst jetzt gar keine Steuern mehr zahlen.
Rechtslibertäres A-Loch.
Also das war, da ist mir echt übel geworden. Und du hast vorher schon gesagt, Bückburgertum, das wird das neue Porsche-Buch, habe ich mitbekommen, oder? Im Urlaub. Das ist eine Denkweise, wo ich mir echt Sorgen mache. Und ich find's auch so lächerlich, weil Leute, die dann, was mich am meisten ankotzt an diesen Leuten, die Aussage, das ist die dümmste, und da werden wir heute auch zu dummen Aussagen kommen bei der Klarnamenpflicht. Ich würde sogar mehr Steuern zahlen. Oder dann bist du ein richtiges Schwein, weil du kannst ja mehr abgeben, du machst es aber nicht. Und damit bist du ein richtig verlogenes Schwein. Weil das zu sagen, so, ja, also wenn ich mehr Steuern zahlen müsste, wäre ja völlig okay, weil mir geht's ja gut. Ja, dann spende doch, dann tu doch was. Du meinst, du bist einfach nur ein Dummschwätzer. Und das ist so der Typ Mensch, der mich am meisten anwidert.
Warte mal, ich glaube, es gibt, vielleicht ist das jetzt krasse Fake News.
Dass du spenden kannst ans Finanzamt. Ja, ich glaube, das gibt's wirklich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das gibt's wirklich. Ja.
Das müssen wir rausfinden, weil wenn das so ist, bitte.
Ja, dann mach das, genau. Aber das ist doch, du kannst doch nicht das ansetzen für andere Leute nach dem Motto, ja, ich könnte mehr abgeben, dann sollen es die anderen auch machen. Und auch dieses Argument, das fand ich auch so schön. Dann kam immer so, ja, du musst mal überlegen, es gibt Leute, die müssen mit 2000 Euro zurechtkommen. Ja, das ist richtig. Erstens will ich aber, dass die auch mehr haben. Ich sage ja nicht, ich will dir ja nicht beschreiben, ich kämpfe ja dafür, dass jeder mehr hat. Und zweitens, mit dieser Argumentation müssten wir eigentlich alle in der Lehmhütte sitzen, weil es gibt auf der Welt immer, es gibt auch Menschen, die haben keine Wohnung, die haben kein Wasser, die haben nichts zu essen. Also mit dieser, da sieht man auch, diese Argumentation ist so dumm.
Ja.
Weil damit dürfte auch in Deutschland, da müssen wir sagen, okay, schauen wir nach Afrika. Ja gut, dann müssen wir alles wegbesteuern, dass wir gerade noch so überleben können.
Ja.
Das ist so, das hat mich echt, echt schockiert.
Es ist ja gerade, jetzt wo wir gerade aufnehmen, tagt ja gerade der Bundestag und da gehen ja jetzt die ganzen Reformen durch. Hier, nur einmal am Tag, um 12 Uhr dürfen nur die Tankstellenbetreiber einmal die Preise anpassen, all diese Dinge. Und Mehrwertsteuer soll jetzt vielleicht doch erhöht werden. Ich meine, ich habe in meinem letzten Solo-Talk alles dazu erzählt und ich wollte mich dazu jetzt auch eigentlich erstmal nicht mehr äußern, weil ich erklärt habe, warum es diese Steuererhöhung wirklich gibt. So, ich habe das dort erklärt, warum ich so denke und wie ich da den Mechanismus sehe. Was aber traurig ist, und da hast du vollkommen recht, dass dieses System es geschafft hat, uns so einzutrichtern, dass diese Steuern in irgendeiner Form was Gutes für uns seien. Es geht so weit, so absurd, und dass eine Mehrwertsteuererhöhung plötzlich zur Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen geframed wird. Das ist so, ich muss es sagen, so dumm, dass es da gar nicht mehr lohnt, drüber zu diskutieren. Also diese Argumentation ist so verlogen und so unlogisch, dass ich gar keinen Anhaltspunkt mehr habe, da irgendwie zu diskutieren.
Das Einzige, was man sagen muss, die überlegen ja, also das ist ja vieles noch schwammig, dann bei den Lebensmitteln wenigstens zu senken, weil sonst wäre das ja absolut verrückt. Dann wäre es ja wirklich schon Realsatire. Also wenn man wenigstens den Puffer noch einbaut, aber trotzdem, es ist, vor allem, du musst dir mal überlegen, in einer Wirtschaftskrise auf den Gedanken zu kommen, egal ob das jetzt mittel, gering oder sonst was Verdiener ist, dem Bürger Geld zu entziehen, egal in welcher Form, ob das jetzt die Mehrwertsteuer ist oder die Ange, ist ja völlig wurscht. Also dass du sagst, die Leute haben jetzt grundsätzlich weniger Geld zur Verfügung, das ist ja völlig Banane. Ja.
Alles, das wird ja nur gerade alles diskutiert. Die Idee, Ehegattensplitting aufzuheben. Die Idee, Minijobs zu erschweren und die Leute das eher in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten zu bringen. Mehrwertsteuererhöhung. Das Streichen der Familienversicherung, der kostenlosen. All das, diese Gedankenspiele, gehen ja in eine Richtung. Mehr Steuereinnahmen für den Staat. Und das hat ein System, ich habe da auch gewettet, ich habe beim letzten Talk gewettet, niemand ist auf meine Wette eingegangen, dass wir keine flächendeckende Steuerentlastung haben werden für 98% der Bürger. Daran glaube ich auch weiterhin.
Ja, natürlich und nicht.
Das ist...
ja, wir sind nicht kaputt, aber es...
So. Und dann muss man sich immer noch mal
aber es ist so.
Die Realität vor Augen führen, im internationalen Vergleich. Es gibt natürlich, so Steuer- und Abgabenlast zu vergleichen, ist immer schwierig, weil man kann verschiedene Szenarien nehmen, egal. Eigentlich alle kommen zu einem Ergebnis, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr hohe Abgabenlast haben. Und wenn man Steuern und Abgaben eines durchschnittlichen, die Schildkröte dreht auch schon durch, einen durchschnittlichen Mensch nimmt, ist die Abgabenlast am zweithöchsten. Nur Belgien ist von allen OECD-Ländern höher. Zusätzlich hat diese Bundesregierung im letzten Jahr ein Sondervermögen, Sonderschulden in Höhe von 500 Milliarden aufgenommen. Wenn die Lösung jetzt immer noch höhere Steuern beim Bürger sein sollen, dann tut's mir leid.
Ja, da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, wenn du auf dem Misthaufen Wasser drauf kippst, dann wird keine Rose wachsen, sondern man muss halt den Misthaufen einfach mal in Ordnung bringen. Naja.
Aber
ich kann kurz was Erfreuliches erzählen.
Du kleiner Bonze, erzählt hier groß und kommt von 2 Wochen Malediven zurück.
Nicht ganz, nicht ganz. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist dann, ja, es ist bezahlbar, aber es ist schon teuer, das muss man schon sagen. Aber es reden alle natürlich immer über die Opfer, aber nicht über die wahren Opfer, so wie ich, der seinen Flug umbuchen musste und dann, es gab nur noch Economy. Und das ist wirklich, das sind die wahren Opfer, die stillen, ich wollte schon sagen, Helden, die leiden, aber nie besungen werden.
Ja.
Hey, Spaß beiseite. Condor sind wir geflogen. Fand ich gar nicht schlecht. Also ich meine, Condor, ja, die haben ja diese lustigen Flieger mit diesen blau-grün, mit diesen Streifen. Ist ja eher so ein typischer Ferienflieger. Ich dachte, das wäre so ein Spanienflieger oder so. Aber die fliegen erstens sehr viele Ziele an und war auch ganz gut. Also besser als Lufthansa, muss ich sagen.
Eine Freundin von mir arbeitet jetzt bei Condor.
Ja, also ich muss sagen, das Flugzeug war relativ neu. Also die Lufthansa, da sitzt man ja gefühlt nur noch in so alten Gurken. War gut. Malediven waren auch gut. Das, was mich am glücklichsten gemacht hat, ich habe es geschafft, ein Buch zu lesen.
Welches?
Ein Roman. Ian McEwan, Was wir wissen können, heißt das Buch. Ich bin einfach 2-3 Tage davor in Hugendubel, einfach dahin, wo halt so, ja, Bestseller liegen und hab dann gesagt, ja, das und das habe ich schon gelesen, das fand ich gut, empfehlen Sie mir irgendwas? Und dann haben wir gesagt, ja, das hier und das. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, klingt gut. Habe ich einfach 2 mitgenommen. Und Ian McEwan kennt man ja, Abbitte hat er zum Beispiel geschrieben, ich habe aber auch noch nie was von dem gelesen. Der ist so ein Schriftsteller, den man kennt, aber von dem man im Zweifel vielleicht noch nichts gelesen hat, weil das jetzt auch nicht so meine Baustelle unbedingt ist. Und ich fand das Buch jetzt auch, mein Gott, es war nicht meine Baustelle, aber ich fand es trotzdem gut, einfach mal sowas. Aber ich habe durchgezogen, genau. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe nie drüber nachgedacht, es liegen zu lassen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn das jetzt nicht so Buchautor ist, wo man sagt, was man so T.C. Boyle lese ich gern, so das mag ich. Und das war jetzt ganz was anderes. Das war schon so ein bisschen lauwarm, schmonzettig, sage ich mal. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen und ich fand es ganz gut. Und es ist eine tolle Story. Es spielt nämlich im Jahr 2119, also quasi 100 Jahre voraus, und die Welt ist halt komplett am Arsch. Also es gab Klimakatastrophe, es gab aber auch Krieg, Nuklearbomben, also Überschwemmungen, und die führende Macht ist dann Nigeria, also die sind da am besten durchgekommen. Quasi das Internet wird von Nigeria aus betrieben, weil die einzigen sind, die das noch so im Griff haben. Europa, das ist eigentlich nur noch so Inseln, weil das alles überschwemmt ist. Und da gibt's einen Literaturwissenschaftler, Thomas Metcalf heißt der. Und der beschäftigt sich mit Literaturgeschichte von 1990 bis 2030, also jetzt unsere Zeit. Und das ist super. Und der versucht dann, da gibt's bekannten Dichter, der in dieser Zeit gelebt hat, und da geht's um so ein verschollenes Gedicht, und er versucht quasi halt mit Hilfe von Chatverläufen, E-Mails, Tagebüchern, er versucht quasi das zu rekonstruieren, was damals passiert ist. Und das ist super spannend, weil es auch verstörend ist, wenn man sich mal überlegt, alles, was wir jetzt in WhatsApp geschrieben haben während unserer Lebzeit, E-Mails, das passt sehr gut zum Thema heute. Alles, was wir irgendwo, was wir jetzt nicht persönlich besprochen haben, ob das auf YouTube ist, ob das auch privat ist, sozusagen WhatsApp, was gibt's alles?
Telegram.
Alles Mögliche, ja genau. Dass das theoretisch ja alles irgendwann, so in 100 Jahren, dann versucht vielleicht jemand rauszufinden, Mensch, was hat der Krieger 2030, was hat der gemacht damals? Und dann stell dir mal vor, da versucht jemand dein Leben so zusammenzubauen. Mit WhatsApp, mit E-Mails, mit Tagebuch, was weiß ich, mit Outlook-Kalendern. Und das fand ich schon ganz spannend erzählt. Es war ein bisschen langatmig manchmal, aber waren spannende Sachen dabei. Und was ich auch cool fand, dass man, dass die Menschen dann in 100 Jahren, dass sich die echt quasi gedacht haben, Mensch, damals gab es hunderte Vogelarten, nach der Katastrophe gab es halt nicht mehr viel, dass die sich halt echt gedacht haben, wow, was hatten die da, was für ein tolles Leben. Und das war echt, finde ich, hatte ganz, ganz spannende Gedanken.
Ich habe das zu Frank vor 2 Wochen gesagt, wenn jemand jetzt schon meinen kompletten WhatsApp-Verlauf, seitdem ich WhatsApp...
Beugehaft.
Ja, 100%. Aber ja. Meine Theorie ist, bei Frauen kann ich es nicht sagen, bei jedem Mann. Also ich glaube, bei jedem Mann, wenn man jetzt so, ich bin jetzt 31, ich nutze das, seitdem ich 15, 16 bin. Wenn man über diese 16 Jahre Zugriff auf alles hätte und so filtern könnte nach irgendwie mal was Sexistischem, Homophoben, sonst was. Ich,
Irgendwie. Du kommst ja für Sexistisches nie in den Knast.
Nein, aber es wäre auf jeden Fall, man würde, glaube ich, bei jedem was finden.
Ja, natürlich. Also das wäre bitte, ja, das, ich meine, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also,
so lustige Memes schicken, die man sonst jetzt nicht teilt. So, das ist ja auch, weil das Lustige ist ja so. Man, es gibt ja so Freunde, mit denen man sich so lustige Memes schickt, mit, ich sag jetzt mal, schwarzem Humor. Diese Memes sind aber immer sehr, sehr beliebt. Die werden sehr, sehr oft geteilt. Man sieht das auf den Plattformen.
Ja, ja, klar, du siehst ja, wie oft.
So.
50.000 Mal.
So. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir eine zunehmende Skandalisierung haben werden, aufgrund dieser Überwachung, sage ich jetzt mal. Und vielleicht wird dazu auch das zu einer Abstumpfung führen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Bundeskanzler in 30 Jahren, 30, 40 Jahren, Alter, was dort für Schmutzkampagnen rausgeholt werden können. Boah. ChatGPT-Verläufe und sonst was.
Oh, ja, ChatGPT, das wäre jetzt auch Wahnsinn. Ja, stimmt. Ja, ich meine, alles, du musst ja mal überlegen, alles, was du theoretisch gemacht hast, also Google-Suchverläufe, ChatGPT, WhatsApp, E-Mails, Kalender, also alles, was digital ist und theoretisch aufgeschrieben. Ja. Also, und das fand ich schon Wahnsinn. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Mai, in 100 Jahren interessiert es ja niemanden, was wir
das
gemacht
ist die
haben.
Frage.
Theoretisch ja, aber es ist trotzdem allein dieser Gedanke, dass vielleicht mal jemand das alles nachvollziehen kann, das finde ich schon gruselig. Weil was wir jetzt einfach privat besprechen, das ist besprochen, aber das kann ja nie irgendjemand, das ist zwischen uns, weißt du? Also du gibst ja diese Privatsphäre, die hundertprozentige Privatsphäre, alles was digital ist, die gibst du ab, weil irgendwo ist das ja.
Voll. Und also, ich möchte eine Sache noch sagen, nicht, dass das Leute jetzt einen falschen Hals bekommen. Natürlich sind wir gegen Homophobie und so, logisch. Es ist ja auch, so dumm wie das klingt, es ist eine Fähigkeit, dass man vielleicht mal im Geschlossenen unter Freunden, das ist ja auch super wichtig, mal einen dummen Witz machen kann und es nicht in der Öffentlichkeit jedem irgendwie unter die Nase reibt.
Man sollte und darf sich ja auch grundsätzlich, finde ich, über alles lustig machen.
So. Und meinen dummen Witz unter Freunden zu machen, dafür ist ja eine Freundschaft da und eine Freundschaft schafft ja auch so einen Raum. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Privatisierung eines solchen Raums ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das verlassen und jetzt öffentlich zugänglich für alle machen, dann haben wir ein Problem. Weil nicht jeder, der mal unter besten Freunden mal einen dummen Spruch liefert, ist sofort homophob, sexistisch, sonst was. So, nein, da muss man ganz klar unterscheiden. Nur ich habe die Sorge, dass wenn wir es halt nicht mehr privatisieren, sondern das dann öffentlich zugänglich ist, dass man jedem was unterstellen kann. So, und du kommst aus solchen Nummern halt nicht mehr raus. Laschet ist nicht Bundeskanzler geworden, weil der mal in der Öffentlichkeit 2 Sekunden gegrinst hat. So, und da sehe ich eher das. Da sehe ich das Problem, ja.
Ganz kurz, also zu den Malediven, ich kann es wirklich empfehlen. Also ich bin auch zum Lesen gekommen, weil es wirklich ein perfekter Ort ist, wenn du einfach deine Ruhe haben willst. Also wer jetzt Abenteuerurlaub sucht, da kann ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Du kannst natürlich auch schnorcheln, richtig tauchen. Klar, du kannst im Boot rumfahren, du kannst auch Stand-up paddeln und so. Aber es ist wirklich genial, wenn du einfach deine Ruhe haben willst. Du bist dann auf deiner Insel da oder auf ein, zwei Inseln, bist im Hotel. Es ist wirklich krass. Es ist eine trotzdem Naturbelassenheit, obwohl es natürlich touristisch ist und ein Hotel, trotzdem, da laufen überall Krebse rum. Also überall vor deinem Haus, vor deiner Beachvilla da, überall. Es fliegen Fledermäuse durch die Luft. Wir haben Mantas gesehen, also im Hotel quasi. Da gehst du über die Brücke, dann ist da ein Manta, eine Wasserschildkröte, überall Fische, Haie. Du gehst ins Meer, schwimmt ein Hai an dir vorbei, wirklich 30 Zentimeter. So kleine, die machen nichts. Das ist schon echt faszinierend. Das ist ein ganz absurder Ort. Also das ist wirklich wie in so einem Film. Wie bei Truman Show so ein bisschen. Du kommst dir vor, als wäre das so ein abgesperrter Bereich irgendwie und da bist du jetzt. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, dass da quasi so die echte Welt irgendwie so weitergeht. Das ist schon echt, echt absurd.
Mit 90.000 im Jahr in München wird es schwer, dahin zu fliegen.
Ja, da wird's. Ja gut, es gibt natürlich auch günstigere Hotels da, aber ich glaube, die Experience ist schon gut, wenn das ein gutes Hotel ist.
Ich glaube auch, wenn also man sowas schon macht.
Da gibt es ja auch unbezahlbare Hotels, da musst du wirklich reich sein. Also das gehört zu Hilton, Conrad heißt es. Die haben schon auch geile Sachen. Da gibt es so ein Häuschen, das schwimmt quasi so auf dem Wasser. Das sieht von außen gar nicht so schön aus. Da kannst du dann unter Wasser schlafen. Also das ist so eine Underwater-Villa. Das ist schon beeindruckend. Das kostet halt 20.000 die Nacht. Das ist schon, ich glaube, ich würde da auch, glaube ich, maximal eine Nacht schlafen wollen, weil es ist cool, aber ich glaube jetzt nicht, dass man sich da so super wohlfühlt. So, dann hast du das Schlafzimmer unter Wasser und so. Das ist, glaube ich, mal lustig eine Nacht.
20.000. Ich finde, alles hat seine Grenzen, ne?
Ja.
20.000 pro Nacht.
Mich würde das auch nicht glücklich machen. Also das wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh, es ist halt lustig so, aber also, mit dem Geld kannst du ja so viel mehr machen, das ist ja Wahnsinn. Aber da Kim Kardashian war da schon, Paris Hilton.
Na dann.
Die fliegen dann da schön hin. Schön mit PJ, Underwater Villa. Ja, das ist schon... Da, auf solche Sachen kann ich auch echt gut verzichten. Da bin ich selig damit, wenn ich sowas in meinem Leben nie erleben werde. Das ist mir so wurscht.
Ja,
also
ja.
Da gibt es dann auch Grenzen. Das ist dann einfach
ja,
Killefits oder wie sagt man zu sowas?
Ja, Killefits.
Killefits, ja. Auch ein schönes Wort.
Ja,
es gibt
ja
so schöne deutsche Wörter, die sollte man viel öfter verwenden. Und eine Sache, die dich noch sehr glücklich macht, wir mussten ja den Flug umbuchen. Und dann mussten wir von Frankfurt nach Malé heißt das, also die Hauptstadt der Malediven. Du fliegst ja dann erst auf diese Hauptinsel, da ist eine Stadt, da wohnen tatsächlich 230.000 Leute. Da kriegst du eigentlich nichts mit davon, das sieht jetzt auch nicht so schön aus. Und dann fliegst du ja mit dem Wasserflugzeug zu deiner Insel. Da gibt es ja, ich glaube, über 1.000 Inseln, da muss ich mal vorstellen, über 1.000 Inseln gibt es da.
Das ist krass.
Es gibt ja auch super kleine, das ist ja Wahnsinn. Allein wenn du da drüber fliegst schon, also wir waren jetzt auch nicht ganz, eine halbe Stunde sind wir geflogen, da kannst du ja noch viel weiter fliegen. Das ist Wahnsinn. Und dann gab es keine Flüge mehr von München. Also direkt fliegt der eh nicht und nach Frankfurt auch nicht. Dann muss man mit dem Zug fahren hier. Und bei der Rückfahrt, jetzt rat mal, wer mir da gegenüber saß. Beziehungsweise was der Mensch benutzt hat.
Ein Lenovo ThinkPad.
Es ist kein Witz. Und es war ein richtiger Depp. Es war auch so, wirklich auch so Füße ausgestreckt. So Kappe so ins Gesicht und dann so. Einfach ein Depp.
Hat der noch so eine Trinkflasche?
Nein. Nee, ich glaube nicht. Aber irgendwie so ThinkPad-Zombie. Sah so ein bisschen aus, würde so Marketing für so Lastenfahrräder Unternehmen machen. Ja. So sah der aus.
Ja.
So irgendwie so, ja.
Ein Lenovo ThinkPad enttäuscht nicht. Du kriegst ja, genau das.
Zugfahrt hat er richtig wehgetan.
In jeglicher Hinsicht.
Das ist dann, glaube ich, richtig.
Mach ich auch nie wieder.
Nee. Schwerer Fehler.
Kommen wir jetzt zu den ernsten Themen, oder?
Ja.
Kommen wir zu Klarnamen.
Champions League Viertelfinale.
die hat ja jetzt, oder die Debatte um die Klarnamenpflicht hat ja jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Wir wollen jetzt nicht über den Fall Colin Fernandes Ulm sprechen. Da wird, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten eh noch viel kommen. In den,
ja, da gibt es ja so Medien. Viele, die da ihren Senf dazugeben, da brauchen wir jetzt nicht, so. Da glaube ich, haben wir keine Expertise ja, dazu.
Und ich finde auch, nur zwei Sätze. Zum einen finde ich, die Unschuldsvermutung ist ein hohes Gut, die wir haben. Und das Zweite ist, da hängt auch ein Kind mit dran, Leute, ne? Und jeder, der jetzt seinen Senf dazugeben muss, egal gegen wen jetzt beleidigen sein muss, wirklich schämt euch. So, da ist ein Kind mit da. Also kann man nicht einfach mal warten, jetzt bis die Gerichte da etwas entscheiden.
Man muss ja auch sagen, das ist ja für alle unangenehm. Das ist ja nicht nur für den Täter oder potenziellen Täter unangenehm, sondern das ist ja, wie du sagst, für die Familie, Kind, auch für das Opfer. Das muss man sich auch, das ist ja auch nicht so, dass man sich dort stolz hinstellt und sagt, oh ja, schaut mal her, sondern das ist ja auch für alle Beteiligten unangenehm. Und ich finde das schon krass, wenn man sich das mal überlegt, dass das halt einfach in der Öffentlichkeit ausgetragen wird.
Ja.
Das muss ich, wenn man sich mal vorstellt, man wäre das selbst, egal ob jetzt als Opfer oder Täter, oder einfach nur als, man könnte ja auch das Kind sein oder was weiß ich, oder der Bruder oder der Vater, da ist ja völlig wurscht. Das ist schon heftig. Aber wenn es von öffentlichem Interesse ist, ich habe mir das angehört, die Spiegel-Recherche dazu. Also ich glaube schon, dass das natürlich alles säuberlich geprüft wird. Also das, auch wenn ich kein Fan des Spiegel bin, trotzdem, das würde ich den Journalisten schon zutrauen. Aber natürlich ist es nie ganz sicher. Also die können natürlich prüfen und hier sagen, ja, wir haben jetzt hier, ob das konkurrent ist und das. Beweis ist es trotzdem keiner. Es kann trotzdem erstens natürlich falsch sein. Und es ist schon heftig, dass das halt alles dann einfach öffentlich ist.
Ja.
Und jeder seinen Senf da dazu gibt. Das ist schon echt wow. Ja.
Ich finde es, es bestätigt das, was wir so häufig gesagt haben, wenn da mal so ein Thema, so ein sehr polarisierendes Thema in der Öffentlichkeit ist, beide Seiten werten jeden neuen Fakt oder jeden neuen Umstand so, dass es ins eigene Narrativ passt. Und dann werden auch sehr viele Dinge mal gerne verkürzt auf beiden Seiten. Ob es jetzt eine Kampagne war, ob es hier war und das. Leute, wirklich mal so ein bisschen sich zurücknehmen in so einer Sache, halte ich eigentlich mal für ganz angebracht. Für alle Seiten. Viel wichtiger, finde ich, ist das Thema, was da drüber steht, weil das betrifft uns wirklich alle. Und das ist eine eventuelle Klarnamenpflicht im Internet. Was ist eine Klarnamenpflicht? Also, dass da auf den großen Social-Media-Portalen wir mit unserem Vor- und Nachnamen öffentlich sichtbar sind. Ja? Und da finde ich, da gibt es einen spannenden Fall aus dem Jahr 2022, den so kaum noch jemand auf der Rechnung hat, den ich aber gerne mal vortragen möchte. Nämlich die Klarnamenpflicht, die wird ja jetzt so gebrandet, dass sie quasi als Schutz des Bürgers da liegen soll. Und die bösen Social-Media-Plattformen wollen das ja nicht. Genau das Gegenteil war mit Facebook der Fall. Facebook hat in ihren AGBs schon seit Urzeiten drin, dass die Leute ihr öffentliches Profil mit dem Namen angeben müssen, den sie in der Öffentlichkeit auch nutzen. Klarname. Es ist quasi eine Klarnamenspflicht in den AGBs. Jetzt haben in Deutschland aber zwei Leute dagegen geklagt. Das ist schon lange her. Und im Jahr 2022, im Januar 2022, hat der Bundesgerichtshof diesen beiden Klägern Recht gegeben. Die dürfen mit Aliasen, die dürfen mit Pseudonymen auf Facebook auftreten, weil das deren Recht ist. Es steht, der Senat ist der Ansicht, dass diesen Anforderungen bereits dadurch Genüge getan werde, dass der Nutzer im Innenverhältnis seine wahre Identität preisgebe. Im Außenverhältnis überwege hingegen das Interesse der Nutzer an ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie daran, ihre Meinung anonym zu äußern. Das geht jetzt aber nur für Konten, die vor 2018 bereits erstellt wurden. Und das finde ich spannend. Und da möchte ich erstmal mit einem ersten Narrativ aufräumen, was immer wieder auch völlig verkürzt dargestellt wird. Klarnamenspflicht ist was anderes als eine lückenlose Identifizierung. Es gibt einmal ein Innenverhältnis zwischen Nutzer und Plattform
das
und
ist
ein
der Außenverhältnis. Große Denkfehler.
So. Was Facebook macht, ist, wenn ich mich anmelden möchte, bei Facebook einen Account hinterlegen möchte, dann muss ich das mit meiner richtigen Identität machen. Vorname und Nachname. Nach außen hin kann ich aber, jetzt auch nicht mehr, aber damals kann ich ein Pseudonym verwenden, dass nicht jeder öffentlich sehen kann, wer ich bin. Aber die Plattform weiß, wer ich bin. Das heißt, wenn ich dann Mist mache, dann kann die Plattform sagen, okay, zur Polizei, das ist ein richtiger Name und dann kann ich schneller belangt werden. Und da dann auch direkt zum zweiten Narrativ, was aktuell sehr, sehr häufig verbreitet wird, gerade von Befürwortern der Klarnamenpflicht. Nein, das Internet ist auch heute schon kein rechtsfreier Raum. Du kannst auch heute schon im Internet Leute anzeigen wegen Beleidigung. Also wegen allen Paragraphen, die auch im echten Leben, im Offline-Leben gelten. Das ist häufig ein Irrglaube, dass auch so ein Narrativ, was gerne verbreitet wird, jeder darf im Internet alles sagen. Das ist de facto nicht so.
Nee, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, dass man da schärfer dagegen vorgehen kann, wenn jetzt wirklich jemand macht absoluten Mist, so wie diese Vorwürfe, die jetzt gerade im Raum stehen. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das irgendwie so, ist ja nicht so schlimm, sondern das ist ja völlig klar, wenn das nachgewiesen werden kann, wenn jemand schuldig ist und so einen Mist macht, dann finde ich auch, dass man darüber reden kann. Ich bin jetzt kein Experte für die Gesetze, aber grundsätzlich, dass Taten härter bestraft werden, dass da besser durchgegriffen werden kann, da glaube ich, kann man sich drauf einigen. Obwohl ja oft die Frage ist, sind die Gesetze wirklich zu schwach oder wird einfach zu schwach umgesetzt? Das hört man ja auch oft so nach dem Motto, die Gesetze sind eigentlich da, es fehlt dann halt hier daran oder daran. Und das ist ja ein Problem. Also diese Klarnamenpflicht, das ist ja ein absoluter Witz. Also du brauchst ja mehr Täterbestrafung, du brauchst ja keinen Generalverdacht gegenüber Bürgern. Das ist ja völliger Witz. Und ich finde das so absurd, wenn man sich das mal durchdenkt. Also warum muss ich jetzt mit meinem Klarnamen da angemeldet sein? Jetzt klingt das erstmal schön, so nach dem Motto, ja, dann sind wir alle quasi wie in der echten Welt. So, aber wenn man das mal zu Ende denkt, dann landen wir gleich bei den Wahlen. So nach dem Motto, ja, du machst ja alles öffentlich. Also dann muss man erstmal dagegen, warum machen wir denn Wahlen dann geheim? Also wenn ich für eine Klarnamenpflicht bin, dann muss ich eigentlich auch logischerweise sein, dann muss man auch sagen, ja, okay, dann wird in Zukunft aber auch öffentlich gewählt. Dann wollen wir mal schauen, was, dann geht jeder auf die Bühne oben und dann, aber dann schauen wir mal, was der da macht. Also einfach nur das reicht ja schon, um zu zeigen, also das ist einfach absurd. Und dann natürlich mit Klarnamen, da sagen ja viele, ja, dann gäbe es weniger Hass. Ja, das mag schon sein, aber man muss ja auch mal die Gegenseite sehen. Also wir tun ja mittlerweile so, als wird Internet nur noch aus Hass bestehen.
Ja,
ja, es wird viel Mist gemacht, das ist natürlich klar. Aber es würde ja auch massiv die Meinungsäußerung einschränken. Da ist Mist dabei, natürlich, aber das ist halt nun mal so. Und es würde ja vor allem eines, das finde ich lustig, weil das habe ich noch gar nicht gehört. Es würde ja massiv die Stärken, die ja eigentlich immer bekämpft werden sollen, so die Reichen und Mächtigen. Glaubst du, dass Elon Musk ein ein sonst was gibt auf eine Clan, weil der macht's ja in seinem Namen. Ja, dem ja. ist es ja scheißegal. Uns wäre das auch wurscht, weil mich kann keiner feuern. Aber alle, die vielleicht schwächer sind, wenn einfach der klassische Angestellte oder jemand, der halt sich denkt, okay, eine Hausdurchsuchung oder irgendwie, wenn mich jemand anzeigt oder sonst was, das kann ich mir jetzt nicht leisten, irgendwie ein Anwalt. Also der würde sich ja nie wieder trauen, irgendwas zu machen. Und das ist ja das Absurde daran. Also das würde ja so massiv alle stärken, die ja eigentlich ständig angeblich eh schon so mächtig und reich sind. Oder sind sie ja auch. Das würde die ja nochmal nach vorne pushen, weil Elon Musk, das sieht man ja, dem ist ja alles scheißegal.
Zwei Aspekte dazu. Das erste ist, das habe ich noch in meinem Journalistikstudium gelernt, eine der größten Errungenschaften für den Journalisten ist, dass er seine Quellen schützen kann.
Natürlich.
Also wenn ich jetzt in der klassischen alten Welt, ich war Printjournalist und hatte dann einen Informanten, ja, der mir spannende Dinge gesagt hat, die auch strafrechtlich relevant sind, dann konnte ich die Geschichte veröffentlichen, aber konnte ihn anonymisieren. Und selbst wenn dann die Gerichte kamen, die Polizei kam, du musst sozusagen, wer dieser Informant ist, durfte ich als Journalist ihn schützen. Da gab es einen ganz, ganz großen Fall, ich glaube es war der Cicero, da hat ein Journalist mit einem Al-Qaida oder IS-Terroristen gesprochen und da ging es auch um Anschlagspläne in Deutschland und der hat den geschützt. Und das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber das ist ein hohes Gut und ich glaube, da wird niemand sagen, dass das schlecht ist, dieser Quellenschutz.
Um Gottes Willen.
In einer modernen Welt, wo die Gatekeeper, die alten Medien, an Bedeutung verlieren und die Medien jetzt auf Social Media direkt stattfinden, you are the media now, ist der Slogan von X, muss man sich, denke ich, auch die Frage stellen, inwieweit muss der Quellenschutz auch auf Social Media gelten? Denn was hätte Edward Snowden gemacht, wenn es die Klarnamenspflicht gäbe? Was hätte WikiLeaks gemacht? So, das ist eine Abwägungssache.
Ja,
jetzt glaube ich, dass Menschen, die wirklich ein Interesse haben, wie Assange, wie Edward Snowden, aber auch Kriminelle auf der anderen Seite, dass die auch trotz Klarnamenspflicht und trotz Post ident einen Weg finden werden, anonym Dinge im Internet zu verbreiten.
Es gibt ja auch einen Weg oder ein Leben abseits von Plattformen wie X oder Facebook oder sonst was.
Das ist, wie du bereits gesagt hast, das ist jetzt mal sagen wir mal, es würde klappen und niemand könnte diese Klarnamenspflicht durchbrechen. Was nicht der Fall ist, Umsetzung schon mal schwierig, aber sagen wir mal, es wäre so. Dann müsste man abwägen, okay, was wiegt schwerer? Die Beleidigung, dass wir denen besser nachgehen können oder halt dann so Menschen, Whistleblowern, aber auch, das wird häufig vergessen, von Gewalt betroffenen Menschen, die anonym schreiben wollen. Stalking-Opfer.
Ja, ja, klar.
Etc. Wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, das habe ich mich dann gefragt, okay, reichen nicht schon die bestehenden Gesetze, auch ohne Klarnamenspflicht? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wir haben ein systemisches Problem und ja, in der Theorie reichen die Gesetze jetzt schon. Es ist, wie du sagst, eine Umsetzungsfrage. Da haben wir ein Problem. Und vor allen Dingen auch, wann wir Dinge einleiten und wann nicht. Dazu das Beispiel. Ich habe mich nämlich gefragt, dieser weltberühmte mittlerweile Schwachkopf-Tweet, ob der unter Klarnamen oder unter einem Pseudonym veröffentlicht. Weißt du das? Ich wusste es nicht.
Ja, ich habe das... Also er war ja offensichtlich leicht zu identifizieren. Ich glaube, es war sogar Klarname.
Nein.
Nicht?
Es war ein Pseudonym. Das Pseudonym auf X war Ich bin's Feinet. Und er hat diesen Tweet auch nur geteilt. So. Er wurde aber trotzdem, wie wir alle wissen, er wurde identifiziert von der Strafverfolgungsbehörde und hatte einen Besuch noch im Bademantel. Und jetzt kommt's. Jetzt komme ich zum Größeren. Also, laut Weltrecherchen war es so, das Landeskriminalamt Bayern hatte den Fall der Kriminalinspektion Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Bamberg geschickt. Das Landeskriminalamt seinerseits hatte ihn vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden bekommen. Und das Bundeskriminalamt hatte ihn von einer der zahlreichen neuen Meldestellen bekommen, und zwar einer besonderen. Und diese Meldestelle heißt Hessen gegen Hetze. Jetzt kann man sich fragen, was hat Hessen damit zu tun, wenn ein Rentner in Bayern so etwas verbreitet? So, diese Meldestelle ist kein NGO. Die ist dem Innenministerium in Hessen untergestellt. Und die haben auch zugegeben, Welt hat angefragt, ja, wir waren das. So, und jetzt kommen wir zur Statistik. Diese Meldestelle, Hessen gegen Hetze, hat seit Bestehen 2020 im ersten Jahr noch 659 Dinge gemeldet. Ein Jahr später, 2021, waren es 723. Im Jahr 2022, ich sage euch gleich wieso, explodierten die Zahlen und diese Meldestelle, nochmal, das ist von einem Innenministerium in Hessen, haben sie 3.644 Fälle gemeldet. 2023 5.600 und 2024 waren es über 15.000.
Ja, überleg mal, wenn du nur den Mist abarbeiten musst von denen, dann ist ja schon alles dicht.
Hessen gegen Hetze, diese eine Stelle im Innenministerium Hessen hat über 15.000 Tweets angeschwärzt zur Strafverfolgungsbehörde. Erstmal hingesendet. In den ersten Monaten 2025 bis Januar bis Mai waren es knapp 8.000 Fälle. Und das Spannende ist, als die 2020 anfingen, spielten 30% der Fälle noch in Hessen, die sie angezeigt haben. Jetzt sind wir nur noch bei rund 4%. Also die zeigen einfach, also die schwärzen quasi in ganz Deutschland an. Leute, die irgendwie
Dann beschweren sie sich, wenn das Opfer nicht ordentlich oder das Täter nicht ordentlich bestraft werden. Das ist ja ein absoluter Irrsinn.
Von diesen Meldestellen und NGOs gibt es sehr, sehr viele mittlerweile.
Ja, klar.
Diese eine macht schon 15.000 Meldungen. Rechne das mal auf den Tag runter, womit die Polizisten beschäftigt sind. Und wenn ein Schwachkopf-Meme schon gemeldet wird.
Ja, das ist jetzt, also da glaube ich, können wir uns darauf einigen, das ist jetzt nichts, was das Land gefährdet.
So, die Justizbeamten werden einfach zugespammt von staatlichen und halbstaatlichen Organisationen wegen irgendwelchen belanglosen Tweets, die ja dann priorisiert abarbeiten. Also ich kann es mir vorstellen, wenn wir jetzt, und wir sind ja Betroffene als Content Creator, wenn wir da jetzt hingehen als Privatperson, der hat mich beleidigt. Der hat noch 30.000 irgendwelche Beschwerden, Anschwärzungen von irgendwelchen Meldestellen auf dem Papier. Dann sagt er, Jungs, bitte. Geht mal weiter. Das ist ja das Riesenproblem.
Es wird ja auch immer lächerlicher. Man hat es ja zuletzt gesehen, die Fälle Zietelmann-Fleischhauer. Das ist, glaube ich, also bei Fleischhauer wurde es ja wieder fallen gelassen, wo jeder Depp weiß, dass das schwachsinnig ist, wenn man die kennt und wenn man den Zusammenhang sieht. Aber trotzdem wurde da ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Ich weiß jetzt auch nicht, wer die da hingehängt hat, aber man muss sich ja mittlerweile überlegen, was da alles durchbehandelt wird. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Also so ein Schwachsinn oder dann auch bei Leuten, wo ganz klar ist, dass es jetzt in diesem Kontext, entweder ist es satirisch gemeint oder es ist halt nicht so gemeint. Ich kann es jetzt nicht zitieren, sonst haben wir das nächste Problem. Fleischhauer hatte da ja irgendwas bei der AfD-Jugend da irgendeinen Satz verwendet, der sonst früher in anderem Zusammenhang verwendet worden ist. Aber da war völlig klar, dass das wie das gemeint ist. Und das meine ich, wenn sich die Gerichte mit so einem Schwachsinn beschäftigen müssen, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Täter dann schön rausgrooven oder niemals reingrooven und sich denken, ja, ist ja praktisch.
Nur diese eine Stelle, 15.000 im Jahr, nichts mit Hessen zu tun haben. Und das ist ja der nächste Punkt. Ich war dann auch auf das ist so irre, die Zahl. Ich war auf der Website dann von Hessen gegen Hetze. Da wird dann auch immer gesprochen, ja, wir setzen uns ein gegen Hass im Internet. Das ist ja bei allen Trusted Flaggern so. Hass ist kein Straftatbestand.
Ja, vor allem Hass ist ja auch, definier das erstmal. So. Also heutzutage ist ja Hass oft schon, wenn man eine andere Meinung hat.
So.
Leider.
Und das ist halt einfach das Gefährliche. Wenn die jetzt Hass anschwärzen, dann kann man vielleicht später zum Ergebnis kommen, ja, das ist alles legitim, das ist nicht illegal. Ja, aber die müssen es halt trotzdem bearbeiten. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und der Kehrschluss ist ja, dass Betroffene wie wir, die mit echten Problemen zu kämpfen haben, auch mit negativen Folgen, nicht nur für uns, sondern für unsere Community, Thema Identitätsklau,
ja,
wir können einfach nichts machen.
Nee.
So, jeden Tag werden Fake-Accounts von Mario im Internet verbreitet, schreiben viele. Dann so, wir haben Telegram-Gruppen gesehen, wo Leute auf der Straße zu uns kommen, die Fan von Mario sind, sagen, hey, ich bin in deiner Telegram-Gruppe, sagen wir, zeig mal. Dann sind das Gruppen mit angeblich 80.000 Leuten, wo irgendwelche Krypto-Scams.
Die Leute verlieren da Geld, das ist so. Das ist wirklich so.
Und dann schreibt uns, ich würde mal sagen, jede Woche haben wir einen, der uns schreibt und sagt, hey, ich habe da und da investiert, jetzt ist mein Geld weg oder hier und da. Und wir denken uns, Alter.
Wir haben auch schon oft davor gewarnt, aber es passiert halt trotzdem leider regelmäßig.
Und dir wird Wahnsinn, ne? Nicht geholfen. Und ich würde jedem NGO, jeder Meldestelle mal empfehlen, fahrt mal einen Gang runter oder 3-4, damit dann echte Probleme auch dann wirklich mal Gehör finden bei den Justizbeamten, dass denen nachgegangen werden kann. Und dafür brauchen wir erstmal keine Klarnamenspflicht. Dafür müssen erstmal die Prioritäten richtig gesetzt werden.
Nee, es muss ja nicht jeder öffentlich identifizierbar sein, sondern damit man Rechtsbruch verfolgen kann. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Also wie gesagt, dass man hinter den Kulissen da das besser verfolgen kann, da bin ich auch dafür. Darüber kann man sprechen. Darüber muss man vielleicht sogar sprechen in Zeiten, in denen, wie gesagt, Fake-Accounts mehr Sachen anrichten als mittlerweile echte Menschen. Das ist ja auch eine Manipulation, das muss man ja auch, das weiß man ja auch, wenn es um Wahlen geht, welche Richtung auch immer. Wenn ich unter einem YouTube-Video, da braucht man sich keine Illusion machen, wenn da einfach 90% Kommentare in eine gewisse Richtung gehen und dann sind halt viele Fake davon, dann beeinflusst einen das natürlich, weil man sich dann denkt, oh, da denken ja schon irgendwie alle irgendwie so, ja, dann scheint das vielleicht doch irgendwie richtig zu sein. Darüber muss man schon nachdenken, weil man kann mit Fake-Accounts halt sehr viel Schaden anrichten und das ist aber jetzt nicht der Bürger, der anonym einfach sich mal auskotzt. Das ist ja ganz was anderes. Und das sind zwei Paar Schuhe. Da wird auch immer sehr viel miteinander vermischt und man muss nicht jedem ins Wohnzimmer schauen können, um Rechtsbruch zu verhindern. Also das ist, finde ich, das ist ja auch so ein Argument hier, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, du hast trotzdem einen Vorhang zu Hause. Also ich mache trotzdem meinen Vorhang zu, auch wenn ich da jetzt vielleicht keinen dahinter abmeuchle. Also das ist auch eine wilde Logik. Was ich noch sehr amüsant finde, dass die Polizei ausgerechnet ja grundsätzlich vor Klarnamen immer gewarnt hat. Gerade bei Kindern zum Beispiel, also nach dem Motto, pass auf mit deinen echten Daten im Internet. Ja. Das ist ja zum Schießen eigentlich.
Ja.
Und das ist ja auch richtig. Also nicht so, ja, hier schmeiß einfach alles im Internet durch die Gegend, gib deinen echten Namen an, so, dass man da grundsätzlich erstmal vorsichtig ist. Das ist ja auch richtig. Und jetzt auf einmal ist das die Lösung für alles. Also das finde ich auch ganz wild.
Ja. Und zum Unterschied am Anfang, Identitätsnachweis gegen Klarnamen. Grundsätzlich bin ich bei dir und sage, ja, dass man sich am Anfang einmal identifizieren muss und dann kann man Alias machen. Von der Grundidee in der Theorie bin ich da auch gar nicht so abgeneigt davon, weil wie gesagt, wir sind auch Opfer und dann von meiner Theorie ist, wenn sich da einer wirklich mal richtig daneben benimmt, dann sagt man hier Facebook, hier Polizei, alles klar, hier ist sein Name, sein echter Name und dann kann man, aber wir hatten ja gerade die Fälle, wie viel angeschwärzt wird, auch ganz klar unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und wenn das der leider der Ist-Zustand ist, dann bin ich selbst dagegen. Weil das öffnet ja Tür und Tor dafür, dass die Repressalien noch viel, viel größer werden können für absolut belanglose Dinge. Also ich glaube, wir müssen erstmal das Umfeld wieder gerade rücken, dass das passt, bevor wir über sowas sprechen.
Das ist ein guter Punkt.
Ich bin da absolut hin und her gerissen bei dieser Thema. In einer idealen Welt finde ich das gut.
Gut, ich sag mal so, also zum Beispiel für mich würde das jetzt nichts ändern, weil wenn ich jetzt was tweete oder verbreite, ich mache das ja sowieso unter meinem Namen. Zum Beispiel, also jetzt kann man sagen, naja gut, es stimmt schon. Jetzt kann man sagen, naja, also ich will keine Klarnamenpflicht, aber das ist natürlich immer das Argument nach dem Motto, ja, zum Beispiel der Lochner macht's ja jetzt auch, dann müssen das andere auch machen. Also ich sehe das nicht so, aber ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, weil ich mache ja sowieso alles unter echten Namen. Also mir wäre das jetzt so gesehen wurscht. Es ist eine Abwägungssache, aber dass da einiges aus dem Ruder gelaufen ist, organisatorisch und auch, wie gesagt, Schwachkopf. Also wenn ein Ausdruck wie Schwachkopf oder hierbei, wie gesagt, Fleischhauer Zittelmann, wo man einfach jeder weiß, dass das absolut lächerlich ist. Also wenn sich das jetzt noch verstetigt, dann haben wir wirklich, dann weiß ich gar nicht, wie unsere Gerichte überhaupt noch funktionieren sollen.
Ja.
Also ich bin da jetzt nicht tief drin, aber das muss ja alles irgendwo bearbeitet werden.
Ja.
Also das ist echt düster.
Ich meine, das sagt ja Richard David Precht auch mal, wir sind einfach viel zu sensibel geworden.
Ja.
Viel zu sensibel. Wir echauffieren uns über alles gegen uns. Das führt dann dazu, dass dann so Bemerkungen wie Schwachkopf dann als etwas Schlimmes dargestellt werden. Und nochmal, ich finde, gute Umgangsformen finde ich auch wichtig und richtig und die sollte man sich auch beibehalten. Aber wir alle sollten uns hinterfragen, ob diese sensible Art der richtige Weg ist. Weil das führt dann genau zu solchen Punkten, dass eine Mail-Shell 15.000 Dinge anschwärzt.
So. Ja, das ist doch Wahnsinn.
Und ich meine, wir sind betroffen. Ich glaube, du hast auch noch nie jemanden angezeigt im Internet. Ich auch nicht. Und so,
das habe ich neullich noch gesagt zu meiner Frau. Irgendwann, eigentlich, das muss doch das deutscheste Gefühl von allen, Anzeige ist raus.
Ja.
Aber ich habe, also
Du könntest jede Woche einen anzeigen. Mehrere.
Ja, aber das ist so, das ist ja lächerlich. Also da würde ich mich ja schämen. Also wenn mich jetzt jemand Schwachkopf nennt, das interessiert mich doch nicht. Also ja, ich will ja auch das Recht haben, jemand anders im Zweifel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag mache, aber wenn ich jetzt wirklich, wir sagen ja auch hier, ist selten dämlich oder schwachsinnig oder sonst was. Also ich will ja auch so reden können, ohne dass ich jetzt 10 Anzeigen bekomme. Also wenn mich jetzt jemand Schwachkopf nennt, das ist mir völlig egal.
Das ist doch der Punkt.
Das ist ja sein gutes Recht.
Und wir alle wissen auch, wo eine Grenze ist. Also
ja, jetzt, natürlich.
Come on, das
ja,
wissen nee. Wir.
Also wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann wird es düster. Also Das ist ja kein Hass.
Und Hass ist auch keine Straftat.
Nee, aber das meine ich, aber das schon als Hass, also Hass ist ja nochmal, also es gibt natürlich schon ganz bösartige Menschen, also ab und zu muss man schon sagen, ich verstehe auch nicht, wie Menschen so werden, das passiert mir ganz, ganz selten, aber wenn man wirklich merkt, ab und zu kommt dann mal irgendjemand, der sich anscheinend so auf Instagram ist das meistens eher, wo du merkst, okay, den triggerst du jetzt krass, einfach nur durch deine Existenz, wenn dann jemand irgendwie so 10 Kommentare schreibt, wo du wirklich merkst, okay, da stimmt was nicht und dann geht's wirklich so in manisch fast schon in völlig irre, so, obwohl du die Person gar nicht kennst. Das ist dann schon grenzwertig, aber gut, dann blockiere ich so jemand halt. Mein Gott, also ich zeig doch den nicht an.
Auch gut.
Aber ja, es gibt schon irre. Also das ist dann, also ich, aber so ein Schwachkopf, weißt du, so eine lapidare Beleidigung, das ist ja, mein Gott. Wenn es wirklich auf so eine ganz persönliche Ebene geht oder wenn es dann um, wie gesagt, Familie, Kinder, wenn das ist dann so eine Ebene oder Drohungen oder sowas, sowas finde ich dann immer, das finde ich nicht so lustig, aber einfach sagen, der Lochner ist ein Schwachkopf oder der Krieger, mein Gott, das ist für mich von Hass sehr weit entfernt.
Ja. Aber bei diesen Drohungen gegen Familie und sonst was, gibt es jetzt schon Optionen, wie der Staat handeln kann, wie die Staatsgewalt handeln kann. Natürlich wäre es leichter, wenn wir eine Identitätspflicht haben, aber bei dem Zustand, in dem wir uns gerade bewegen, wäre ich da einfach wahnsinnig vorsichtig.
Was ich auch nochmal sehr, das wollte ich schon schön sagen, schön, weil es die Leute wirklich entblößt. Man sieht immer sehr schnell, wie der Vorhang dann fällt, wie die Masken fallen. Jetzt bei diesem Thema wieder, bei den Guten. Sehr schöner Satz, den habe ich vor kurzem gelesen, der wird Nietzsche zugeschrieben, aber ich glaube, es ist nicht von Nietzsche, es ist mir, glaube ich, eher so.
Nietzsche,
eher
bist
so
du schon ganz rechts, Vorsicht.
Internetphänomen. Wenn du eine Kakerlake tötest, dann bist du ein Held, wenn du einen Schmetterling tötest, bist du böse. Moral hat also ästhetische Maßstäbe. Und wir sehen das sehr schön jetzt wieder, wenn dann auf einmal draufgehauen wird, dann kann man auf einmal sagen, hier, ich will die, wie die eine da, ich weiß nicht, wie die heißt, die gesagt hat, ich will ihn und alle anderen hängen sehen an den Zehen oder was, wo man offen zum Mord aufrufen kann. Boah, und das ist dann auch irgendwie so okay. Also ich finde das gruselig, wie man da merkt, wie da manchen Leuten wirklich, die sich dann auch noch für die Guten halten, da so schnell die Maske runterfällt und man auf einmal in einem Bereich unterwegs ist, wo man sich denkt, gute Frau, guter Mann, du blamierst dich hier gerade, du offenbarst dich hier gerade als wirklich völlig, als Barbar fast schon, wo dann Rechtsstaat und sonst, also alles, Zivilisation wirklich innerhalb von Sekunden fällt und man auf einem Niveau ist wirklich von einem, ja, von einem Tier eigentlich schon, wobei ich Tiere gar nicht schlecht machen will. Also das Tiere sind da, finde ich, noch auf einem höheren Niveau. Es ist erschreckend.
Ja, es ist animalisch.
Es sind die niederen Instinkte. Genauso voll. Wie wir vorher auch dieses so, ja, mir geht's doch gut und du hast ein bisschen mehr. Das heißt, eigentlich solltest du auch weniger haben. Das ist auch ein sehr primitiver Instinkt.
Ja.
Also das ist natürlich nicht so schlimm, aber das ist trotzdem auch sehr primitiv. Und es ist schon erstaunlich, wie vielen da sehr schnell die Maske vom Gesicht fällt.
Ja, es gibt, ich meine, jetzt Thomas Hobbes, der Denkervater des Leviathan, der hat ja gesagt, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Ne? Auch, dass wir diese niederen Instinkte nicht ablegen können. Da gibt es halt zwei Wege, auch in der Philosophie. Die einen sagen eher so, wir sind da viel weiter. Und die anderen sagen, nee, eigentlich sind wir noch wie Tiere. Manchmal, wenn ich solche Debatten verfolge, dann bin ich aber beim letzten.
Ja, wir sind natürlich sehr gut domestiziert durch Gesellschaft, Institutionen, aber von den Instinkten her natürlich ist es durchaus primitiv.
Ja, ja. Und man, ich, ohne die Dame jetzt in Schutz nehmen zu wollen, in der modernen Aufmerksamkeitsökonomie wird dieses Frönen der eigenen Instinkte ja auch belohnt, weil es extrem ist. Und extreme Dinge funktionieren auch einfach auf den Plattformen besser. das haben die Plattformen aber nicht exklusiv. Das haben die Medien auch exklusiv. Eine reißerischere, animalischere Überschrift funktioniert besser.
Ja, gut, klar.
So. Da sind die Regeln für alle, die im Mediengeschäft sind, identisch.
Nee, aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt eine reißerische Überschrift habe und dann das mit einem seriösen Inhalt fülle oder ob ich einfach nur mich benehme wie ein wirklich unter aller Sau und ja, zu solchen Sachen ja aufrufe. Also das ist schon, ja, da sieht man ja auch, und das macht mir manchmal Angst, wenn wir denken, wenn solche Leute Macht hätten, das ist echt gruselig.
Ja.
Das ist wirklich gruselig. Die und sich dann auch noch für die Guten halten. Das ist ja das Schlimme. Also wenn ich ein richtiges Schwein bin und sage, ja gut, ich bin ein Schwein und ich bin hier der Diktator. Aber wenn ich, es sind ja die, also die sich für die Guten halten, die machen einem oft mehr Angst als die, die sagen würden, ich weiß ich nicht, ob ich ein guter Mensch bin. Also das ist manchmal wirklich beängstigend. Ne?
Das war letztens in einem anderen Podcast, das ist ja so ein bekannter Satz, die größten Katastrophen wurden von den Menschen angerichtet, die dachten, sie machen das Richtige.
Ja,
so.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass ein überzeugter Mensch für etwas per se immer eine Katastrophe anrichtet. Das nicht. Aber hinter diesem Satz steckt schon viel Wahrheit, ja.
Und es ist eine Sache, die ist mir auch nochmal gekommen, da haben wir ja mal mit Zittelmann drüber gesprochen, als wir in Berlin waren, glaube ich, müsste das in diesem Talk gewesen sein, wo er meinte, ja, bei den Linken, das ist sehr schwer dagegen anzukommen, weil die haben quasi, die singen ihre Lieder da, das hat er doch damals erzählt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, so nach dem Motto, du kommst, Argumente, Fakten, ist völlig egal, weil die singen ihre Lieder. Und was mir auch aufgefallen ist in dieser Diskussion, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, mit dem Motto, oh, hier, wenn du hier zu den Top 10% der Einkommen gehörst oder wenn du deine 90.000 zu versteuerndes Einkommen hast, gibt ja Leute, die weniger haben und es gibt ja auch sowas wie Moral und Anstand. Weißt du, wenn das kommt, du hast eigentlich schon verloren. Weil was willst du denn dagegen sagen? Also das ist auch immer so dieses, das ist eigentlich so die primitivste, aber leider smarteste Form des Diskutierens.
Ja.
Ich gehe einfach auf die Ebene, du hast keine Moral und keinen Anstand. So, dann ist die Diskussion beendet. Weil was sollst du dann darauf sagen?
Weil mein Steuersatz nur bei 42% liegt.
Genau, also das ist halt so. Ja, was sagst du dann darauf? Dann sagst du doch, dann rechtfertigst du den, bringt nichts. Ja, also weißt du, dann dieses einfach sich immer zurückziehen, so, ja, du magst ja recht haben mit allem, aber ich habe halt Moral und Anstand. Ja gut, Diskussion beendet. Das ist halt das Argument und der Hinterausgang des denkfaulen kleinen Würstchens ist halt leider so. Und ja. Wie gesagt, hör mal auf.
Ich werde also, gleich in meinen Fake-Account gehen und wüten. Die Fakes erstellen. Nein, das finde ich, das ist ja, ich habe nur gerade die Überschrift gelesen, dass jetzt KI-Porno-Deepfakes verboten werden in der EU.
Sie sind bisher nicht verboten, oder?
Ich habe jetzt gerade nur diese
Überschrift gefördert von der EU.
Wirklich, ich dachte gerade so, ja, war das vorher nicht verboten? Also jetzt mal ohne Scheiß. Also
der Fördertopf wird sofort halbiert von Oshi.
Ich habe wirklich nur die Überschrift gelesen. Aber natürlich, also klar, ja, natürlich muss sowas verboten werden.
Wir haben ja Moral und Anstand.
So,
Leute. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Kanal abonnieren, wenn man das hier noch nicht gemacht hat, das wäre schon eine große Frechheit. Wer Moral und Anstand hat, abonniert den Locker Room Talk.
Genau.
Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.